Africa's Business, der Wirtschaftspodcast des Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft. Wir diskutieren hier mit wechselnden Experten regelmäßig die Position der deutschen Wirtschaft in Afrika, geopolitische Entwicklungen und auf dem Kontinent entstehende Marktchancen.
Auch wir, der Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft, kommen an dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht vorbei. In diesem Podcast wird es um die USA, um Afrika, um Europa, aber eben auch um Deutschland gehen. Wir wollen untersuchen, inwieweit Trumps Sicht auf Afrika neue Chancen bietet und wie wir am besten darauf reagieren oder sogar agieren können. Was sind die Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft, aber auch die Konsequenzen für die neue Bundesregierung? Herzlich willkommen zur 6. Folge von Africa's Business. Mein Name ist Ulf-Peter Nötzl und ich freue mich sehr, all diese Punkte mit meinem Gast, Herrn Professor Dr. Tobias Heitland, heute diskutieren zu können. Hallo, Herr Heitland.
Moin, moin.
Herr Heitland, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albers-Universität zu Kiel und Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung im berühmten, sage ich mal, Kieler Institut für Weltwirtschaft. Schwerpunktmäßig forschen Sie zu Migration, Devisenmärkte sowie ökonomischen Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent. Sie haben unter anderem über Megatrends Afrika, über Chinas Rolle in Afrika und über das Investitionsverhalten deutscher Unternehmen in Afrika geschrieben. Herr Heitland, woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft für Afrika?
Das hat, glaube ich, zu Kindertagen angefangen, dass ich immer gerne in Zeitschriften, gerne auch welchen mit schönen Fotos, Magazinen und so weiter, mich für die ganze Welt interessiert hat. Und eine der Sachen, die mich am stärksten fasziniert hat, da erinnere ich mich schon an die Grundschule, war, wie groß die Wohlstandsunterschiede auf der Welt sind und der Wunsch, besser zu verstehen, wo das eigentlich herkommt, wie wir dafür sorgen können, dass es auch anderen Menschen so gut geht wie doch den meisten bei uns im Land.
Ja, dann wird wahrscheinlich der Rückzug der Institutionen der amerikanischen oder der amerikanischen Regierung aus den internationalen Institutionen Ihnen schon Sorge bereiten. Die Amerikaner haben in den letzten 3 Monaten angezeigt, dass sie aus der Weltgesundheitsorganisation aussteigen würden, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, und auch USAID wird drastisch eingestellt. Wer profitiert davon? Ist es China, Russland, Europa oder gar die BRICS-Staaten?
Also erstmal unmittelbar profitieren relativ wenige. Es sind 2 Arten von Schäden, die da jetzt angerichtet werden durch die Trump-Regierung. Das eine ist ein geopolitischer Schaden, vielleicht die größte Stärke der Amerikaner in der Außenpolitik. Und das ist zum einen die Softpower, die beschädigt ist. Das ist so definiert als die Fähigkeit, ohne finanzielle Anreize oder militärische Androhungen andere Länder dazu zu bringen, mit einem zu handeln. Und da waren die Amerikaner eben extrem stark, dadurch, dass sie das Wertesystem geleitet haben, aufgebaut haben, auch Demokratien gefördert haben und so weiter. Und diese gemeinsamen politischen Werte gehen jetzt zumindest unter den Demokratien verloren. In der Außenpolitik werden die Ziele nicht mehr unbedingt als legitim wahrgenommen, sondern es gibt ja Trumps Idee, dass man als Stärkerer eben gewinnt. Und das sind natürlich Sachen, die werden Partnerländer auch gerade in Afrika in ihrer Einschätzung, wie vertrauenswürdig die USA sind, beeinflussen. Dazu steht das ganze Weltfinanzsystem und Wirtschaftssystem auf dem Prüfstand. Und das haben die Amerikaner ja ganz maßgeblich spätestens ab dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Das ist ja im Prinzip im Interesse von Washington ganz stark designt. Und zum Zweiten gibt es dann den ökonomischen Schaden natürlich. Der Dollar wird als Leitwährung beschädigt. Die Amerikaner ziehen sich auch vermutlich bilateral in einigen Ländern viel stärker zurück. Auch die Außenwirtschaftsförderung in den USA könnte auf den Prüfstand kommen. Zumindest sind das die Ankündigungen im Wahlprogramm. Und das heißt, auch für US-Unternehmen wird ein großer Schaden angerichtet. Und Sie sprachen eben von China und Russland. Das sind natürlich die ersten, an die man denken würde, fürs Profitieren. Aber auch die EU beispielsweise hat identifiziert, das kann man zum Beispiel an Ursula von der Leyen's Reden ein Stück weit ablesen, dass es jetzt eigentlich ein guter Moment ist, für Europa stärker aufzutreten und ein Stück weit in die Lücke reinzugehen.
Insbesondere Ihr erster Aspekt mit den Werten und auch mit der EU, darauf würde ich noch mal gerne zurückkommen. Hat die EU hier die Chance, positiv beizusteuern bei Werten wie Demokratie, bei Werten wie Geschäftsgebaren, ich will gar nicht sagen ESG?
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt und da sollte sich die EU jetzt auch nicht auf eine Abschaffung von solchen Vorgaben zurückziehen. Aus meiner Sicht muss man schon klar auftreten und sagen, wir haben bestimmte Grundwerte, die in Europa vertreten werden und die für uns beispielsweise zentral sind, wenn es darum geht, mit welchen Ländern wird zum Beispiel auch die Außenwirtschaftszusammenarbeit gefördert. Wenn Länder dann ja, beispielsweise Völkermord planen, wie das im Sudan im Moment leider der Fall zu sein scheint, dann sollte klar sein, da gibt es eben keine staatliche Unterstützung bei. Solche Sachen sind, glaube ich, in der EU allen Ländern klar. Und darüber hinaus muss man es dann sicherlich abwägen. Es gibt durchaus Regierungen, die sind nicht so demokratisch, aber versuchen, die Entwicklung ihrer Bevölkerung, den Entwicklungsstand des Landes voranzubringen. Also wenn man beispielsweise nach Marokko schaut als Monarchie, das muss sicherlich dann als ja, von den politischen Entscheidungsträgern beantwortet werden, wo genau man die Linien zieht. Aber Deutschland hat da gewisse Grundwerte auch politisch definiert, Reformpartnerschaften mit Ländern wie jetzt Ruanda beispielsweise, wo man sich dann stärker zurückzieht unter bestimmten Bedingungen. Und ich denke, das ist ein guter Modus operandi, denn dann wissen, wenn es stabile Regeln sind, die Länder, worauf sie sich einlassen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann fällt Europa eben als Partner weg. Dann gibt es immer noch Russland, vielleicht Trump, vielleicht die Chinesen. Aber dann weiß man eben, okay, für den europäischen Markt, für europäische Gelder ist es dann eben keine Option.
Und Sie haben ja eben gerade auch schon über die Wirtschaftszusammenarbeit gesprochen. In dem Zusammenhang ist natürlich zu erwähnen, dass die USA entschieden hat, USAID quasi komplett oder nahezu komplett einzustellen. Neben dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit gibt es natürlich auch die klassische Entwicklungshilfe, die nun eben deutlich weniger kommen wird aus den USA. Wer soll einspringen? Eventuell die EU, Deutschland?
Also komplett einspringen wird gerade auch in der aktuellen Haushaltslage keiner der EU-Staaten. Es ist eher so, dass ja viele Länder wie auch Deutschland jetzt im Koalitionsvertrag drinstehen haben, dass sie das tendenziell senken. Das lässt sich zum einen senken, indem zum Beispiel Flüchtlingskosten, die können im ersten Jahr angesetzt werden als Entwicklungsgelder, dass die vielleicht fallen, aber darüber hinaus ist, glaube ich, relativ klar, dass Deutschland jetzt sein Engagement nicht ausbauen wird. Was aber natürlich eine Chance bietet, ist, dass man wirklich auf den Prüfstand stellt, was ist wirksam, wie können wir unsere Politik effizienter machen. Jeder Euro muss jetzt im Prinzip weiter reichen. Und dann kann ein Teil dieser Lücke, die die USA als wichtigstes Geberland bisher reißen, kann aufgefüllt werden und dann in Bereichen wie beispielsweise Gesundheit und anderen, wo wir einfach Entwicklungszusammenarbeit zu erheblichen Verbesserungen und riesigen Erfolgen geführt hat. Dort können hoffentlich große Teile der Erfolge bewahrt werden. Aber wir müssen eben auch sehen, weniger Geld bedeutet, dass ja viele der Betroffenen eben dann auch wirklich einen Schaden erleiden. Und das ruft dann danach, dass auch die Empfängerländer stärker selbst in die Bresche gehen. Sich alleine auf Europa zu verlassen, das wird nicht reichen.
Verstehe ich Sie da richtig, Herr Heitland, dass Sie sehen oder dass Sie eigentlich sogar vielleicht fordern, dass diese neue US-Entwicklungspolitik ein Weckruf für die afrikanischen Länder sein sollte, hier mehr zu wirtschaftlicher Eigenständigkeit zu kommen?
Ja, definitiv. Also wir haben ja, ich glaube, alle, die sich mit dem ganzen Komplex Entwicklungszusammenarbeit auskennen, sind da auch selber kritisch. Wir haben ja deutliche Kritik an der starken Abhängigkeit von gerade armen Entwicklungsländern, dass die häufig erhebliche Teile ihres staatlichen Budgets aus Geberländern erhalten, dass sie dass Teile des Gesundheitssystems, Teile des Bildungssystems extern finanziert sind. Und das führt zu Legitimitätsproblemen. Wir haben das 2024 zum Beispiel in Kenia ganz stark gesehen, wo die lokale Regierung halt dafür kritisiert wurde ganz massiv, dass sie es nicht schafft, Dienstleistungen, zentrale Aufgaben des Staates zu erfüllen. Und viele der Staaten sind in der Situation, dass es schwierig ist, gegeben, dass zum Beispiel NGOs, die dann zum großen Teil auch häufig aus dem Westen finanziert werden, Teile des sozialen Sicherungsnetzwerks darstellen, dann zu argumentieren, wir brauchen jetzt zum Beispiel Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, um solche Staatsdienstleistungen anzubieten. Und eigentlich sollten Länder perspektivisch dahin geführt werden, dass sie viel stärker eben selbst Einkommen erzielen aus Steuern beispielsweise und das dann eben aber auch nutzen, um staatliche Leistungen anzubieten. Und auf diesem Weg versucht Deutschland zumindest auch schon zum Teil die Länder zu unterstützen. Das ist, glaube ich, zu Recht als ganz wichtiges Ziel der Entwicklungszusammenarbeit identifiziert worden. Aber viele Länder brauchen, glaube ich, auch den externen Druck jetzt, dort wirklich mal die Dinge anzupacken. Und das ist bei weitem nicht jetzt eine Aussage für alle über 50 afrikanischen Staaten. Aber es gibt mindestens ein Dutzend, die sich so in dieser Situation eingerichtet haben und die auch nicht jetzt gerade aus einem Bürgerkrieg oder sowas kommen und entsprechend diese Unterstützung wirklich für den Moment in der Höhe benötigen würden.
Ja, und dann kommt Trump um die Ecke, reduziert seine Politik auf reine wirtschaftlichen Interessen, führt Zölle ein, beziehungsweise hat Zölle angekündigt, was de facto ein Ende des African Growth and Opportunity Acts bedeutet. AGOA, ist das nicht irgendwie alles unrund?
Wenn man sieht, wie sehr Trump seit den 80er Jahren schon Zölle propagiert, dann ist das Ende eines Maßnahmenpakets, das afrikanischen Ländern einen zollfreien Zugang für viele Produkte zum amerikanischen Markt bietet, eigentlich nur konsequent. Aber es ist natürlich total kurzsichtig. Also das AGOA hat zu massiven Erfolgen geführt in der Vergangenheit, gerade im Textilsektor, im landwirtschaftlichen Sektor. Es können aber auch zum Beispiel Autoteile in die USA darüber zollfrei eingeführt werden, wenn die in einem afrikanischen Land produziert wurden. Und die Studien, die es dazu gibt, die zeigen, es sind Hunderttausende oder sogar Millionen von Jobs, die in Afrika dadurch entstanden sind. Und das war ein zentrales Ziel, als AGOA um 2000 rum eingeführt wurde, dass man die Handelspolitik und diese einseitige Erleichterung des Marktzugangs nutzt, um Wirtschaftswachstum und Beschäftigungswachstum zu generieren. Trump ist daran nicht interessiert, wie es in anderen Ländern wirtschaftlich vorwärts geht. Er mag Zölle gerne, insofern passt es eigentlich zu seiner Agenda, aber es ist natürlich total kurzsichtig, denn die USA hatten jetzt zumindest bis vor kurzem fast Vollbeschäftigung, sind darauf angewiesen, dass Teile der Lieferketten im Ausland stehen und diese Ansicht, die Trump und einige seiner Unterstützer vertreten, dass jetzt die komplette Lieferkette so fast schon merkantilistisch in den USA passieren würde. Das wird dafür sorgen, dass es eben viel größere Inflation gibt. Rein durch Automatisierung wird man zum Beispiel jetzt irgendwie eine Textilproduktion, die im Ausland stattfindet, nicht in den USA effizient machen können. Insofern eine total kurzfristige Politik. Leider wird es wahrscheinlich bedeuten, dass sollte AGOA jetzt im Herbst nicht verlängert werden, dass dann auch Firmen in Afrika, die bisher alles erfolgreich genutzt haben, möglicherweise eine erhebliche Not bekommen.
Ist Ihnen in irgendeiner Form bekannt, dass zum Beispiel die African Union hier die Kräfte ballt und bei der Trump-Administration vorstellig wird? Weil das ist ja nun wirklich auch ein Pan-African-Thema.
Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest so um den sogenannten Liberation Day Anfang April herum waren teilweise erstaunlich positive Signale aus Afrika zu hören. Zum einen zu den EZ-Cuts, die wir eben schon besprachen, aber auch zum Thema Zölle, dass manche Länder sagten, hey, wir bekommen nur 10% Zölle aufgedrückt und andere Länder viel mehr, das ist gar nicht so schlimm. Aber 10% plötzlich statt 0% zu bekommen, macht die Produkte tendenziell um 10% teurer. Und viele afrikanische Unternehmen sind jetzt nicht so produktiv, dass sie das einfach auffangen können und dann gegenüber einem anderen Land, vielleicht in Südostasien, was auch nur 10% in Anführungsstrichen Zölle zahlen muss, dann in einer vorteilhaften Situation wären. Und darüber hinaus kommt ja, dass Länder wie Madagaskar beispielsweise viel höhere Zölle ursprünglich aufgedrückt bekommen haben. Und die ganze Unsicherheit, die entsteht darum, dass die jetzt erstmal angeblich ausgesetzt sein werden für 90 Tage, niemand weiß, was danach kommt. Das ist alles natürlich eine total schwierige Situation. Und wie Sie sagen, also eigentlich müsste es ein panafrikanisches Thema sein. Aber ich nehme bisher doch wahr, dass das von manchen Regierungen als positiver Push zur Eigenständigkeit gesehen wird, ohne sich komplett darüber bewusst zu sein, wie genau die Effekte dann in der eigenen Unternehmensstruktur auch sein würden, wer betroffen sein wird. Und das wird wahrscheinlich erst ins Laufen kommen, wenn jetzt, wir sprechen jetzt ja ganz kurz nach diesen Zollankündigungen, wenn dann auch lokale Business-Lobbys beispielsweise bei ihren nationalen Regierungen vorstellig werden und sagen, Moment mal, wir haben hier potenziell ein richtig großes Problem. Als unsere Vertreter müsst ihr dieses Thema auf dem Level, auf dem afrikanischen oder auf dem internationalen Level viel stärker auf die Agenda setzen und wir müssen Lösungen finden.
Ja, unbedingt. Das sehen wir vom Afrika-Verein ähnlich und würden sowas logischerweise auch positiv begleiten. Schauen wir uns aber doch mal ein Land an, was Donald Trump irgendwie nach meinem Dafürhalten echt im Fokus hat. Und zwar Südafrika. Im Februar friert er die US-Finanzhilfen für Südafrika ein. Im März wird der südafrikanische Botschafter zur Persona non grata erklärt. Und während die anderen Länder 10% Zölle sozusagen aufgepumpt bekommen, spricht Trump von 30% Strafzölle für Südafrika. Was bedeutet das für das Land, eventuell auch für deutsche Unternehmen in Südafrika? Und ist das vielleicht Retaliation wegen der Rolle Südafrikas in dem Staatenverbund BRICS?
Ja, es ist ein großer Fragekomplex, die, also meine Einschätzung ist, dass es vielleicht gar nicht so die Bestrafung des BRICS-Status ist, sondern Trump ist sehr eng mit teilweise südafrikanischen stramm rechten Personen wie Elon Musk. Und die Südafrikaner haben natürlich diese Politiken, dass es zum Beispiel traditionell eine Förderung von schwarzen Unternehmern gibt, seit den 90ern, ganze Menge von Politik, die darauf zielt, Ungleichheit zu reduzieren. Einiges davon kann man sicherlich auch kritisieren, aber ich nehme so diesen Spezialstatus, den Südafrika bei Trump hat, stark wahr, als die sind ihm zu, in Anführungsstrichen, politically correct, zu sehr auf Diversity abzielend, diskriminieren möglicherweise die holländisch sprechende Bevölkerung tendenziell. Und das sind halt eben teilweise die Einflüsterer, die Trump hat, wenn man an Musk, auch an Peter Thiel und andere denkt, die aus diesem Kreis kommen. Und dann ist der zweite Punkt, warum die Zölle natürlich so hoch sind, ist, dass Südafrika relativ erfolgreich gerade auch das AGOA genutzt hat, um in die USA zu exportieren. Und Trump möchte eben mit allen Ländern individuellen Handelsdefizit von null haben. Das heißt, wer besonders erfolgreich im bilateralen Handel ist, wird besonders bestraft. Und das ist natürlich auch wieder keine sinnvolle Politik für einen Staat. Und ich nehme Trump da so ein bisschen als Elefant im Porzellanladen war, der mit einer ganzen Reihe von Aufregerthemen eben in diese bilateralen Beziehungen reingeht, alles zerschlägt, was von langer Hand auch häufig ziemlich erfolgreich aufgebaut wurde. Und das kann natürlich auch zu einer Art von Reaktanz führen, dass Europa und auch die USA ohnehin in vielen Ländern als heuchlerisch wahrgenommen werden, Doppelstandards vorgeworfen werden und so weiter. Und nun wird auch noch in der bilateralen Beziehung auf Partikularinteressen und so weiter gesetzt. Und das wird langfristig die Beziehung sehr, sehr stark beschädigen. Für deutsche Unternehmen kann es natürlich sein, dass je nach Aufstellung der Struktur jetzt zum Beispiel der Marktzugang in die USA schwieriger wird, was ein Problem sein kann, wenn das ein erheblicher Teil der Exporte darstellt. Und in Sachen BRICS bin ich generell kritisch, das zu hoch zu hängen. Das ist eher ein, aus meiner Sicht, Gelegenheitsverband von Ländern, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die aber gemeinsam diesen Titel, den sie haben, nutzen, um ein gewisses Gegengewicht gegenüber dem Westen darzustellen. Aber sobald es wirklich an konkrete Umsetzungen geht, dann wird es in diesem Verband eher bilaterale Absprachen geben und nicht, dass wir können, glaube ich, nicht erwarten, dass jetzt perspektivisch das zu einem großen Allianzverbund zum Beispiel wird. Dafür sind die Länder viel zu unterschiedlich, haben zu unterschiedliche Interessen, viele Konflikte, wenn wir an Indien und China denken, beispielsweise auch untereinander.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Spannungen zwischen USA und Südafrika erstmal bestehen bleiben aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, bedeutet das nicht eventuell für Europa hier eine Chance zur Verbesserung unserer bilateralen Verbindung zu Südafrika?
Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Also das hängt davon ab, dass man sich jetzt wirklich als verlässlichen Partner, auch ganz wichtig, einen verlässlichen Partner, der nicht zu sehr den Zeigefinger hebt und mit vielleicht nicht akzeptablen Werten daherkommt. Da kommen wir wieder zurück auf den Punkt der Softpower, also als sanfte Macht basierend auf einer sauberen, langfristig angelegten diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen ohne laute Drohungen zusammenarbeiten, dann kann man ein Angebot machen für Länder, was sehr attraktiv ist. Und dann muss man natürlich schauen, dass auch die Rahmenbedingungen für Angebote, die man macht, gut genug sind, dass Länder dann eben auch wirklich zu uns kommen für die Zusammenarbeit, sich zum Beispiel für die Investitionen aus Deutschland auch dann stark interessieren und nicht darauf setzen, dass zum Beispiel chinesische Unternehmen für die Beschäftigung sorgen.
Ja, und das ist ein wunderbares Stichwort, denn im Grunde genommen hat ja die EU ein Rüstzeug, um hier im geopolitischen Wettlauf aufzuholen, nämlich das Global Gateway Programm. Aber wir alle haben das Gefühl, es stockt. Woran hapert's?
Global Gateway hat aus meiner Sicht drei zentrale Probleme. Das eine ist, vielleicht nicht ganz überraschend bei europäischen Anliegen, eine komplexe Bürokratie und langsame Entscheidungsprozesse. Und da lohnt sich der Vergleich zu der Belt and Road Initiative der Chinesen. Wir haben halt in Global Gateway multilaterale Abstimmungsprozesse, klare Standards zu Umwelt- und Sozialfragen. Und da werden dann häufig erst Gutachten geschrieben, dort wird lange koordiniert und es gehen wirklich Jahre ins Land, bis Projekte anlaufen, wohingegen die chinesische Politik ja häufig ist, mit diplomatischen Besuchen Dinge anzubahnen und dann innerhalb wirklich kürzester Zeit für Fakten zu sorgen. Und das führt natürlich dann aber auch dazu, dass potenziell die Investitionen an mancher Stelle weniger effizient sind. Zweites Problem von Global Gateway ist die Finanzierungsstruktur. Ein erheblicher Teil der Finanzierung soll von privaten Investoren kommen, aber häufig gibt es aus meiner Sicht keinen Business Case. Oder wenn es einen gibt, dann nur unter sehr, sehr großen Risiken, die Unternehmen vermutlich nicht machen wollen. Und dann dritter Punkt ist die Konditionalität. Also für viele Länder, die potenziell von Global Gateway profitieren könnten, ist es vermutlich abschreckend, dass Europa immer mit politischen Vorgaben daherkommt. China hat viel in der Vergangenheit ohne politische Konditionalität gemacht. Und das ist eben, wir sprachen vorhin darüber, ein gewisses Für oder Wider. Aus meiner Sicht sollte man sich wirklich fokussieren auf Länder, in denen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den mit den Regierungen möglich ist, in denen die Regierungen wirklich hinter Wachstum, Beschäftigungsförderung und so weiter stehen und die Mittel dann darauf fokussieren. Und diese Schwächen sind gleichzeitig auch eine Stärke gegenüber zum Beispiel Belt and Road, wenn wir mehr Transparenz haben, weniger Risiko auch sich mit ineffizienten Produkten, Projekten zu verschulden, dann kann natürlich der langfristige Erfolg größer sein. Aber es muss wirklich ins Laufen kommen, dass einige dieser Probleme angegangen werden. Ansonsten bleibt Global Gateway ein Papiertiger.
Wir hören aber auf der anderen Seite auch, dass die EU durchaus Signale sendet, dass sie es verstanden hat, dass sie erkannt hat, dass Global Gateway hinter den Erwartungen zurückbleibt. Sehen Sie das auch so?
Ja, da gibt es ein paar Signale, beispielsweise beim Thema Risikoabsicherung. Auch das Stichwort Blended Finance steht, glaube ich, sogar auf der Website von Global Gateway. Also die Idee, dass man beispielsweise 25% der anfänglichen Investitionssumme beisteuert aus öffentlichen Mitteln, um dafür zu sorgen, dass ein Projekt rentabel wird. Und dann hat man 75% von privater Seite, die ansonsten nicht investiert würden, weil eben ja so an der die marginale Profitabilität fehlt. Die Transparenz wird sicherlich erhöht werden, ein Stück weit, indem man besser koordiniert zwischen den ganzen verschiedenen nationalen und europäischen Entwicklungsbanken. Das ist ein total unübersichtliches Feld, wenn man nicht absolut vom Fach ist, und gibt großen Beratungsbedarf für Unternehmen. Und ein Punkt, wo wirklich, glaube ich, gehört wurde, dass dort Komplexität reduziert werden musste, ist zum Beispiel, dass es in Deutschland jetzt das Signal gibt, dass Beratungsinstitutionen nicht nur im EZ-Bereich, sondern auch für die Außenwirtschaftsförderung, für Interaktionen mit Global Gateway beispielsweise geschaffen werden sollen. Wie groß die Kapazitäten sind, müssen wir sicherlich sehen. Aber das sind natürlich gute Signale, dass man sagt, man hilft Unternehmen durch diesen ganzen Wust an Vorgaben, an Fördermöglichkeiten und so weiter, wirklich durch, dass die Einstiegshürden für Unternehmen gesenkt werden.
Ja, genau. Auch wir arbeiten da dran als Afrika-Verein, auch mit Hilfe unserer Dachorganisation EPCAM. Wir sprechen mit der EU-Kommission. Wir werden in Brüssel vorstellig. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, es ist komplex, es ist nicht einfach und es dauert eine Weile. Werden wir ein wenig granularer und schauen noch mal ganz kurz auf Deutschland. Wie gut ist Deutschland gerüstet, hier von der neuen Chancenpolitik bezüglich Amerika zu profitieren?
Ja, ich glaube, wir sind nicht extrem gut aufgestellt, was die staatliche Förderung angeht. Ich sprach eben schon an, es ist sehr unübersichtlich, die Beratungsangebote, die Sie beispielsweise liefern, die andere liefern, von denen höre ich eigentlich immer Positives, dass das eine große Hilfe ist. Aber dass die nötig sind, zeigt ja schon, dass nicht alles aus einem Guss von staatlicher Seite angeboten wird. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland wahrscheinlich auch noch absehbar relativ geringes Wirtschaftswachstum, eine stark alternde Bevölkerung. Die USA werden als Absatzmarkt schwierig. Es ist eigentlich jetzt eine gute Zeit als Unternehmen, wenn man eine gute finanzielle Rücklagen hat, sich jetzt zu überlegen, können wir nicht das nutzen, das Momentum mit einer ausstehenden Verdopplung der afrikanischen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten, dass wir jetzt dort mit einer Eingangsinvestition in den Markt reingehen und dann dieses Wachstum im Laufe der Zeit mitgehen. Und da ist sowas wie die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, das jetzt im Koalitionsvertrag steht, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, um die bürokratische Last für Unternehmen und auch die Risiken, die eingegangen werden bei solchen Investitionen, ein Stück weit zu senken. Und darüber hinaus können wir über Themen, die Sie jetzt auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon hatten, wie Risikoabsicherung, Investitionsschutzverfahren und so weiter, sicherlich reden, wo dort noch Verbesserungspotenziale sind. Das sind natürlich alles begleitende Maßnahmen, in denen Deutschland sich auch noch besser aufstellen kann, unter anderem, indem man eben schaut, was machen eigentlich die anderen europäischen Länder, was ist mit europäischem Recht vereinbar, Wo können wir bei unseren Partnerländern in Europa eigentlich mal nachziehen mit den Angeboten, die wir machen?
Ja, und natürlich muss auch die EU sich über das eigene Lieferkettengesetz Gedanken machen. Das soll ja auch reformiert werden und hoffentlich da nicht so implementiert werden, wie es ursprünglich gedacht ist, weil sonst wäre es ja irgendwie auch nicht nützlich, wenn wir das nationale Gesetz durch ein europäisches Gesetz ersetzen, was den Mittelstand, die Industrie im Handel mit Afrika eher beschwert. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Sie auch an einem Forschungsprojekt momentan arbeiten zur Entwicklung der Mittelschicht in Afrika. Auf die Ergebnisse freue ich mich sehr, denn das könnte genau den Punkt adressieren, den Sie eben auch genannt haben, neue Absatzmärkte für deutsche Unternehmen. Können Sie da schon was verraten? So ein, zwei Sätze vielleicht zu der Studie oder noch zu früh?
Nee, gerne. Ja, in der Studie haben wir zum ersten Mal einen Datensatz aufgebaut, in dem wir wirklich auf einem sehr granularen Level, also für sehr kleine Einheiten, beziffern können, abschätzen können, wie groß die Mittelschicht nach verschiedenen Definitionen, also eher eine Mittelschicht, die gerade der extremen Armut entwachsen ist, aber auch eine sozusagen globale Mittelschicht, die vergleichbar wäre mit dem, was wir in Europa als Mittelschicht wahrnehmen, eigentlich ist. Und da werden unter anderem Karten eben drin sein, auch ein downloadbarer Datensatz, in dem man sich dann genau angucken kann, wie groß ist nach unseren Modellierungen, nach unseren Abschätzungen eigentlich die Mittelschicht in verschiedenen afrikanischen Städten, wie ist die Verteilung zwischen zum Beispiel küstennahen Gebieten, die vielleicht einfacher zu erreichen sind für viele Importprodukte. Wie sieht es aus mit der relativen Verteilung von Mittelschicht in den Hauptstädten versus anderen großen Städten in den Ländern? Und natürlich, wie sind auch die Länderunterschiede zwischen den afrikanischen Ländern? Und ein Kernergebnis, was rauskommt, ist, dass man, glaube ich, aus deutscher Sicht unterschätzt, wie viele Menschen eigentlich inzwischen zur Mittelschicht gezählt werden können. Und diese Zahlen werden natürlich perspektivisch wachsen, sofern nicht der ganze Kontinent in den nächsten Jahrzehnten massiv stagniert, was eigentlich unwahrscheinlich ist, sondern ein gewisses Wachstum können wir eigentlich erwarten. Entsprechend wird die afrikanische Mittelschicht sicherlich in 20, 30 Jahren global eine viel größere Rolle spielen als Absatzmarkt als bisher.
Also Ihre Ausführungen passen jetzt wunderbar zu meiner letzten Frage, denn wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts. Während die USA mit Zöllen und Sanktionen nur so um sich werfen, verschlafen wir erneut die Chance, unsere Position im Handel mit Afrika zu verbessern, wenn die neue Bundesregierung nicht entsprechend handelt?
Also ich nehme die ganzen Signale auch schon unter der Vorgängerregierung so wahr, dass man begriffen hat, wir sind in einem neuen Zeitalter. Man kann vielleicht die Zeit seit 1990 und als the end of history bezeichnen, wie Francis Fukuyama es mal genannt hat, mit dieser Idee Anfang der 90er, die liberalen Demokratien, die liberale Weltordnung mit Freihandel und so weiter hat gewonnen. Darauf wird es hinauslaufen. Wir sehen jetzt, ist nicht so einfach. Wir sind jetzt in einem deutlich stärkeren geopolitischen Wettbewerb und die Signale, die auch im Koalitionsvertrag beispielsweise angelegt sind, wo man, wenn man Friedrich Merz beispielsweise auch zuhört in seinen außenpolitischen Reden, sind sehr klar. Wir müssen stärker selbstbezogen in dieser Zeit agieren, klarer auftreten und es geht darum, nicht ganz allein nur auf deutsche Interessen zu schauen, im Sinne von, was maximiert jetzt irgendwie die Einkommenssituation der Wähler hier in unserer Nachbarschaft, sondern eben auch zu schauen, wie können wir außenpolitischen Hebel generieren, wie können wir geopolitische Partnerschaften, globale Lieferketten entwickeln und so weiter. Und da sind die Signale, die gesendet werden, zumindest erstmal ganz positiv, dass man begriffen hat, es braucht dann eben auch strategisch zum Beispiel eine Förderung eines Aufbaus von neuen Lieferketten. Das muss natürlich begleitet werden durch außenwirtschaftliche Maßnahmen. Aber ja, wir sind jetzt ganz am Anfang. Wir nehmen das heute auf, noch bevor der Kanzler im Parlament gewählt ist. Und dementsprechend müssen wir dann sehen, was wirklich umgesetzt wird. Die Regierung hat sich sehr, sehr viel auf die auf die Agenda geschrieben. Und es gibt immer ein bisschen das Risiko, dass gerade Afrika hinten runterfällt, wenn doch heimische Themen so wichtig sind aktuell. Da ist es eben natürlich auch dann an den Parlamentariern, an den Personen in den Ausschüssen im Bundestag und natürlich eben auch an allen anderen aus der Business Community und so weiter, die diese Themen stärker in den Fokus zu bringen, regelmäßig auf die Agenda zu bringen, sodass wirklich dann auch Reformen, vielleicht neue Maßnahmen im Laufe der Legislaturperiode angeschoben werden, um diese Chancen, die sich jetzt bieten, zu nutzen.
Herr Heitland, Sie können versichert sein, dass der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft dies eng begleiten wird, die Regierung, die neue Regierung auch dementsprechend herausfordern wird und natürlich auch mit Hilfe von Datenmaterial, was wahrscheinlich Sie liefern werden, auch konfrontieren werden, dass wir hier nicht nachlassen in unseren Bemühungen, die Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika zu stärken. Schön, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Herr Professor Heitland, für Ihre sehr spannenden Ausführungen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich denke, dass Europa und besonders Deutschland möglicherweise vor einer historischen Chance stehen. Es geht darum, die Partnerschaft mit Afrika neu zu gestalten, strategischer, moderner und auf Augenhöhe, wie Professor Heitland es ausgedrückt hat. Dabei sollte eine wirtschaftliche Zusammenarbeit entstehen, die beiden Seiten nutzt. Nicht einseitig, sondern im gegenseitigen Interesse. Wie ich eben gerade gesagt habe, wird der Afrika-Verein diesen Prozess natürlich aktiv begleiten und auch konstruktiv einfordern. Nutzen wir also gemeinsam die Phase der US-amerikanischen Neuorientierung in Afrika. Wenn Sie tiefer in die aktuellen Entwicklungen rund um Afrika eintauchen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Veranstaltung Quo Vadis Afrika. Sie findet am 13. Mai 2025 in Berlin statt, und zwar in Kooperation mit Table Media. Außerdem laden wir unsere Mitglieder zum Exclusive Afrika Verein Community Meetup am 30. Mai 2025 ein. Dies wird eine Online-Veranstaltung sein. Diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite und natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und bitte senden Sie uns weiterhin Ihre Kritik, Ihre Anregungen, aber auch Themenvorschläge zu. Das gesamte Podcast-Team des Afrika-Vereins freut sich auf Ihr Feedback. Wir sagen jetzt aber vielen Dank, schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie dran, bis dahin.
Sie hörten Africast Business. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kontaktieren Sie uns gern unter info@afrikaverein.de oder über die sozialen Medien. Weitere Informationen finden Sie unter www.afrikaverein.de oder abonnieren Sie Africast Business auf den in der Beschreibung genannten Netzwerken und Kanälen. Wir freuen uns auf Sie.